Herzlich willkommen bei Rollin Pin Talks, dem inspirierenden Podcast mit den spannendsten, schrägsten, kreativsten, erfolgreichsten Menschen aus der Gastronomie und Hotellerie.
Wir machen eine kurze Werbeeinschaltung für unseren Partner Bora. Freiheit, die uns aufatmen lässt. Und Küchen, die von Leben erfüllt sind. Eine Küche, die mehr ist als ein Ort zum Kochen. Eine Küche, ein Raum für außergewöhnliche Erlebnisse und gemeinsame Erinnerungen. Am Anfang stand eine einfache Überlegung. Was kann man tun, um Küchen noch schöner zu machen? Der Anfang vom Ende der herkömmlichen Dunstabzugshaube. Die Kücheneinbaugeräte von Bora sind einfach zu reinigen, platzsparend und sorgen für frische Luft und freie Sicht beim Kochen. Und jetzt geht's los mit unserem Podcast mit Kai Weigand. Viel Spaß. Ja, dann herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Pin Talks. Mein heutiger Gast gehört zu den ganz wenigen, die in Deutschland etwas beherrschen, das in vielen Teilen der Welt seit Jahren gastronomisch für ordentlich Furore sorgt, muss man sagen, die Nikkei-Küche. Was das genau ist, ist eigentlich recht einfach erklärt. Eine Art japanisch-peruanische Fusionsküche, die von japanischen Immigranten in Peru des 19. Jahrhunderts irgendwie kreiert wurde. Klar, durch das lateinamerikanische Küchenwunder kennt man sie mittlerweile, diese Nikkei-Küche. Doch in Deutschland wird sie nirgends so gekonnt und so präzise zelebriert wie im Nikkei-Nein, diesem Hotspot, muss man sagen, im legendären Hotel Vier Jahreszeiten in Hamburg. Intensive Aromen mit asiatischen Einflüssen, das hat mein heutiger Gast und eben Nikkei-Nein-Küchenchef handwerklich irgendwie im Blut. Nicht umsonst arbeitete er einige Jahre auch für Tim Raue. Seit April 2022 haut er im Nick hinein, man kann es nicht anders sagen, ordentlich auf den Putz. Und ich freue mich unheimlich mit ihm über sein ziemlich einzigartiges Handwerk und seinen Werdegang zu sprechen. Und wahrscheinlich auch noch über einiges mehr. So, in diesem Sinne, ich freue mich sehr. Herzlich willkommen, Kai Weigand.
Hallo, vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank für die Einladung. Wir freuen uns sehr.
Kai, du hast es gerade vorhin in unserem ganz kurzen Smalltalk-Vorgespräch gesagt. Ein paar intensive Tage liegen hinter dir in Norga. Hamburg, Gastro-Hotspot.
Ne? Ist immer eine Reise wert, sowieso. Schönste Stadt der Welt oder Deutschlands zumindest. Ja. Und ja, es waren 5 intensive Tage. Wir haben es sehr genossen. Aber jetzt auch sind wir auch froh, dass es vorbei ist.
Ja. Die Stadthotellerie, sagt man, erholt sich einigermaßen okay von den Corona-Wirren. Man muss wirklich sagen, die Stadthotellerie war betroffen wie fast keine andere Branche jetzt in dem Sinn von all den Lockdowns und so. Wie schaut's denn bei euch aus? Doch eines der mondänsten Gastro-Konzepte, die es gibt, von der Klientel, international wieder mehr da. Nur national?
Wie schaut's denn aus? Nee, auch international. Also das Hotel ist gut ausgelastet. Wir sind froh, Corona soweit gut überstanden zu haben. Und ja, unsere F&B-Outlets sind eh sehr einheimisch stark. Also wir kriegen viele Hamburger tatsächlich in die Restaurants. Zum Beispiel Nikkei-Nein hat so, ich würde sagen, 75-80% nur Hamburger als Gäste.
Ach krass, ach doch, so viel? Ja,
doch, und das ist auch für ein Hotelrestaurant sehr ungewöhnlich in Deutschland, auf jeden Fall.
Schon, oder?
Mir ist kein anderes bekannt, deswegen würde ich schon sagen, wir sind ein bisschen einzigartig.
Ja, ich habe es ja in dieser Anmoderation jetzt kurz erwähnt und umrissen, es ist aber natürlich stark verkürzt. Vielleicht kannst du es auch ein bisschen als jemand wirklich vom Fach, der da an vorderster Front das stark in Deutschland am Etablieren ist und so ein bisschen sagen, was auch für dich diese Nikkei-Küche ist und ausmacht.
Ich finde auf jeden Fall erstmal die Produktqualität steht in der Küche besonders im Vordergrund. Vor allem auch für uns ist der Anspruch immer, die besten Produkte besser Qualität zu servieren. Da arbeiten wir auch täglich dran und sind da auch zum Glück rigoros und müssen wir auch sein, damit die Gäste glücklich sind. Und ja, was die Küche so spannend macht, ist diese Mischung zwischen viel Kräuter, Schärfe, diese Jodig-Salzigkeit, die dann aus Japan mit einspielt, ist sehr, ja, spannend. Mhm. Sollte man mal gegessen haben.
Ja, auf jeden Fall. Wie sehr ist man als Küchenchef eines solchen Konzepts, das so stark auf Produktqualität achten muss, nicht irgendwie auch F&B-Manager?
Zum Glück nicht. Haben wir zum Glück zwei, drei andere Positionen im Haus, die das übernehmen. Deswegen, da kann ich mich ganz gut fokussieren. Auch nur auf das Restaurant. Wir sind ja mehrere Küchenchefs hier im Haus. Ja. Und jeder hat so quasi seinen eigenen Bereich. Natürlich unterstützen wir uns, aber im Endeffekt macht das jeder für sich alleine.
Aber trotzdem braucht es ja ein Know-how. Ja, und ich weiß nicht.
Das muss gegeben sein, ja.
Das muss natürlich gegeben sein. Und du musst ja auch genau wissen, wann kriege ich von wo jetzt einfach mal den besten Fisch. Ja, das sind ja keine kleinen Kostenposten. Ja, also ich meine,
auf jeden Fall.
Das ja. Weiß jeder, der sich ein bisschen mit Gastronomie beschäftigt. Gerade solche Konzepte sind vom Wareneinsatz her recht, recht krass. Wie kann man sich das vorstellen? Also, da redet ja auch niemand rein von F&B-Management, wenn jetzt da mal der Fisch wieder um 40% teurer ist oder so?
Natürlich müssen wir auch versuchen, gut zu kalkulieren und auch fair zu kalkulieren, auch für die Gäste. Allerdings ist so, glaube ich, seit Corona so ein bisschen der Wandel entstanden, dass die Leute lieber ein bisschen mehr Geld für besseres Essen und bessere Qualitäten ausgeben, anstatt öfters und dafür weniger bessere Qualität. Ja. Und ich glaube, das ist unser Vorteil.
Ja, es sind ja schon, also man merkt ja wirklich, dass das so was ist, was extrem gut ankommt. Die Frage ist, ich meine, die Frage wird natürlich mit Ja beantwortet, weil meine Frage ist es am Puls der Zeit? Ja, ist es eh, aber es ist damit ja irgendwie auch eine Antithese zu diesem sehr, sehr rigorosen Regionalismus-Trend.
Ja, also ich bin auch ein Freund von regionalen Produkten und wir versuchen auch immer wieder hier Hamburger Lieferanten mit einzubinden, auch in Schleswig-Holstein. Wir haben eine Molkerei, die sitzt in Schleswig-Holstein und bezieht eigentlich auch nur da ihre Milch her. Und wir versuchen das so ein bisschen mit einzubinden, was halt bei uns in der Küche ein bisschen schwieriger ist, weil wir können jetzt nicht, natürlich könnten wir den Zander oder eine Forelle hernehmen, aber das ist nicht das, was, glaube ich, unsere Gäste erwarten, wenn sie in so ein Restaurant mit so einem Interior reinkommen, mit so einem Standing, bei dem viele auch sagen, ja, wir könnten auch uns mitten in New York befinden oder in Dubai oder sonst wo. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen der Anspruch auch an uns selbst.
Aber stimmt eigentlich, Hamburg, klar, Hafenstadt, Fischerstadt, gibt's regionale Meeresfische für euer Konzept, die aus Hamburg kommen, oder muss man wirklich eher auf die anderen Küstengebiete setzen, die halt dafür bekannt sind?
Ja, wir versuchen schon so viel wie möglich aus dem Atlantik natürlich zu ziehen. Also jetzt nicht irgendwie Nordsee geht noch so ein bisschen vielleicht. Auch in den anderen Restaurant-Outlets, zum Beispiel Christoph Rüffer im Herlin nutzt gerne hier auf dem Fischmarkt gute Produkte. Allerdings bei uns ein bisschen schwierig, weil wir doch ein bisschen anders sind, ich sag mal. Ja, Fisch wächst halt nicht oder wird halt nicht in der Nordsee groß. Und deswegen müssen wir da ein bisschen ausweichen, versuchen das dann ein bisschen auf andere Art und Weise zu kompensieren. Wollen jetzt auch kein Greenwashing betreiben, aber so ein bisschen.
Nee, aber ich finde das eben super spannend, weil ich selbst auch bei mir festgestellt habe, natürlich, ich finde das auch alles cool mit regionalen Lebensmitteln und so, aber irgendwie, ich hoffe, das kommt jetzt nicht falsch rüber, aber ich finde, irgendwie atmet man dann auch so ein Stück Freiheit, wenn man mal jetzt beim sehr, sehr guten, hochwertigen Asiaten zum Beispiel sitzt oder einem asiatisch inspirierten Konzept, wo wirklich ein hochqualitativer Meeresfisch mal serviert wird mit einem Wasabi der jetzt mal direkt aus Japan kommt und da frisch gerieben wird. Ist das vielleicht auch was, was den Leuten wieder was gibt, oder? So dieses, ja, nennen wir es jetzt mal kitschig gesagt, grenzenlose Freiheit.
Also ich finde auch gut, was viele Kollegen machen, auch mit selber Gemüse anbauen und alles, was darum einen herspielt. Allerdings ist das für uns und der Kapazität und der Gästeanzahl, die wir auch hier im Haus durchschleusen, auch irgendwie nicht realisierbar. Mhm. Beziehungsweise ob sich das dann wirklich wirtschaftlich so lohnt, ist auch wieder die andere Frage. Mhm. Allerdings heiße ich das nicht schlecht, diesen Trend. Man muss immer nur ein bisschen aufpassen, finde ich, dass das nicht zu ausgelutscht wird und zu sehr Mainstream wird, weil man benutzt halt auch mal gerne eine Zitrone oder einen Pfeffer oder.
Ja, klar.
Und da irgendwie regional zu bleiben, ist immer schwierig. Aber prinzipiell an sich eine gute Sache.
Ja. Bevor wir noch ein bisschen weiter sprechen über das Konzept an sich, wie bist du eigentlich dazu gestoßen, seit April 2022, richtig?
Genau, richtig.
Genau, April. Ich glaube, das Nick Hinein gibt es aber schon länger, oder?
Also, das Nick Hinein gibt es jetzt im achten Jahr. Wir wurden letzten Oktober 7 Jahre alt. Gab 2 Vorgänger von mir und einer tatsächlich hat mich empfohlen. Der ist gegangen und hat unserem Hoteldirektor Herrn Peters eine persönliche Empfehlung gegeben, weil sie dachten, sie können die Stelle nicht ganz optimal besetzen und hatten auch so ein bisschen Angst. Und dann ist immer so Vitamin B,
ja, klar,
immer gut oder eine Empfehlung. Und ja, dann kam so der Kontakt zustande. Wir haben oft telefoniert, auch oft getroffen. Und dann habe ich gesagt, ja, also angucken kann man sich's immer und Nein sagen kann man auch immer. Und aber ich glaube, wenn so ein Haus ein Angebot abgibt oder dass man oder die Chance hat, hier anzufangen, sollte man nie Nein sagen.
Aber es ist schon auch, ist sicher auch ein mutiger Schritt. Ich meine, wenn man sich die Karte anschaut bei euch, das geht schon ordentlich in die Tiefe. Also
auf jeden Fall, ja.
Das ist schon Champions League. Warst du da schon so bewandert von Anfang an oder wie war das? Stark reinstudieren?
Die Affinität, sage ich mal, für Asien kam sehr durch Tim natürlich. Ich habe 6 Jahre für und mit ihm gearbeitet. War sehr prägend, aber ich habe auch viel gelernt und war halt auch mein Vorteil dann, als ich hierher kam. Ich kannte schon, ich sag mal, 75-90% der Produkte, der Aromen, der
Zutaten. Doch, so viel.
Doch, also es war schon relativ viel. Natürlich kamen so 1-2 Dinge vor, die gibt's überall, die man nicht kennt oder die einem neu sind. Aber da bin ich immer der Fan davon, auch was Neues auszuprobieren, viel dazu zu lernen. Und ich finde, man lernt im Leben eh nie so wirklich aus. Mhm. Und sollte man auch immer offen dagegenüber stehen.
Gab es eigentlich sowas, kannst du dich vielleicht erinnern, so am Anfang irgendwas, was du gar nicht kanntest? Ich weiß, oder vielleicht eine Technik, die du gar nicht konntest am Anfang, wo du dir gedacht hast, ah, okay, gut, ja.
Nikkei. Es hat jetzt nicht wirklich was mit der an sich Küche oder der Aromatik zu tun gehabt. Das war eher die Anrichteweise. Ich bin ja quasi in den laufenden Betrieb übergegangen und wir hatten einen Teller, der hatte so eine Püree mit so einer Schleife angerichtet und diesen Löffel zu ziehen, da stand ich einige Male vor Verzweiflung. Aber hab mich da gut reingearbeitet.
Von den Produkten her hast du auch gesagt, jetzt so 75-80% kanntest du. Das ist viel, ja. Und ebenso wie du gesagt hast, das wird durch deine Arbeit bei Tim Raue gewesen sein. Welche Produkte waren dir neu? Kannst du dich da dran erinnern oder von den Fischen oder so?
Ja, spannend. Tatsächlich. Wir haben halt, also im Nikkei 9 ist ja quasi japanisch-peruanisch, klassisch Nikkei-Cuisine und wir bieten halt auch noch Sushi an und wir haben auch extra 5 Jungs, die das klasse machen, auch extra Bereich haben, extra Kühlungen etc. etc. Und da sich so noch so ein bisschen tiefer einzuarbeiten, das war auf jeden Fall ein Thema für mich, was auch mich ein bisschen gereizt hat, muss ich sagen. Natürlich habe ich mal hier und da Sushi gemacht, aber ich glaube, dass das nichts mit dem authentisch japanischen Sushi zu tun hat. und sich da noch ein bisschen einzuarbeiten, auch was die Fischqualitäten so den Unterschied angeht, sich da nochmal, ich sag mal, von dem geschulten Auge herangehen zu lassen oder heranführen zu lassen, es war doch noch ein Unterschied.
Ja, vom geschulten Auge sagst du, also gab es da so ein bisschen wer, der dich noch ein bisschen...
Genau, also unser Sushi-Chef quasi, die haben 12, 15 Jahre teilweise Erfahrungen und arbeiten tagtäglich nur mit Sushi, mit Fischen und Reis und der Produktion zusammen. Mhm. Und deswegen war das auch noch so ein Punkt, wo ich auch noch was lernen konnte. Auch wenn ich quasi über ihm stehe. Allerdings war immer so, hatten die immer so ein leicht kritisches Äuglein, wo man eventuell dachte am Anfang, ja, aber eine bessere Qualität gibt's effektiv auch in Deutschland nicht.
Ja.
Und die dann auch rigoros gesagt haben, nee, das machen wir nicht.
Das okay.
ist immer von Vorteil.
Ja, spannend. Wie ist das jetzt von den Mitarbeitern her? Ich stelle mir auch vor, das muss ja, da muss ja bei, in deinem Küchenteam müssen das ja auch also hochqualifizierte Leute sind, die einfach das alles checken. Oder hat man die Leute relativ schnell eingeschult? Also so Stichwort Fachkräftemangel, man kriegt sehr schwierig Leute. Wie ist das gerade bei so einem Konzept, wo das Handwerk ja wirklich so elementar ist?
Ich finde, natürlich sind wir erstmal froh, dass wir ein volles Team haben, müssen wir auch sagen.
Wie viel seid ihr in der Küche?
Wir sind aktuell 17, also 16, wow. Genau, 16 Festangestellte plus ein Azubi. Wow. Klar, der Azubi ist nicht immer da, weil die Azubis rotieren hier auch im Haus. Allerdings muss man auch erwähnen, dass wir 365 Tage quasi offen haben. Es gibt einen Tag im Jahr, den haben wir zu. Ansonsten sind wir 7 Tage die Woche da. Und das muss halt auch erst gestemmt werden. Wow. Deswegen haben wir auch die Teamgröße. Und was du sagtest, ja, es gehört eine gewisse Erfahrung dazu, ein gewisses Handwerk. Allerdings finde ich, das Handwerk kann man immer erlernen. Eine gewisse Passion muss aber von vornherein vorhanden sein, von den Mitarbeitern. Und wenn sie die Passion haben, glaube ich, können sie es überall hinschaffen. Ob es jetzt von uns aus irgendwo in andere Restaurants sind, in den Drei-Sterne-Restaurants. Also wenn die Passion mitspielt, ist das immer gut. Und dann ist halt ganz essentiell auch diese Geschmacksnuancen zu schulen, sich auszuprobieren, auch dann irgendwann zu können. Und das, ich glaube, die Kombination macht es.
Ja, es klingt jetzt irgendwie einfach, aber das braucht ja Zeit, oder?
Braucht Zeit tatsächlich, ja. Also wir versuchen auch viele junge Talente einzustellen, die man noch so ein bisschen schleifen kann, wie so Diamanten. Mhm. Und ja, das ist unsere Philosophie. Natürlich haben wir so, ich sag mal, 3, 4 Köpfe, die schon länger da sind, die das auch schon länger mitmachen. Allerdings dann halt auch so, ja, das junge Blut bisschen einzubringen und auch Talente zu fördern. Ich finde, heutzutage gibt es nichts Schlimmeres, als nicht auszubilden und keine jungen Talente zu fördern. Mhm. Weil am Ende müssen wir alle gucken, wo wir bleiben oder wo die Zukunft der Gastronomie bleibt. Und das ist ein ganz wichtiges Thema bei uns.
Also bei euch, ihr versteht euch ganz bewusst als Betrieb, der auch ausbilden will.
Unbedingt. Also wir haben aktuell 15 Küchen-Azubis. Was Hofer und Riefer angeht, bin ich mit der Zahl gerade nicht sicher. Aber wird wahrscheinlich doppelt oder dreimal so viel sein. Also wir bilden aus, sind auch glücklich, immer jeden Ausbildungsplatz voll zu haben, weil man dann doch merkt, dass die Leute noch in die Gastronomie oder die Hotellerie wollen. Ob sie dann bleiben, ist wieder die andere Frage, viele gehen studieren, aber ich denke mal, der Großteil bleibt zum Glück erhalten.
Ist aber spannend, also ihr kriegt eure Lehrplätze, die kriegt ihr immer voll. Also
natürlich hat man, also wir kriegen sie voll, natürlich hat man allerdings nicht mehr die Auswahl wie früher.
Okay.
Also beim Koch zumindest, Hofer bin ich nicht im Thema drin, aber man auch bei den allgemeinen Bewerbungen, was Festangestellte geht, wir kriegen noch welche, allerdings halt nicht mehr die Auswahl, die es früher gab, was ich auch nicht schlimm finde, weil ich finde, früher wurde das ein bisschen sehr selektioniert und ja, sehr elitär irgendwann.
Kann man sich halt nicht mehr leisten heute.
Genau, kann man sich nicht mehr leisten. Und ich verstehe dann auch die Leute, die sich dann irgendwann, die sich, weiß ich nicht, 10-mal beworben haben und 10-mal aussortiert wurden, dass sie dann irgendwann keine Lust mehr auf Gastronomie haben, kann ich auch verstehen.
Ja, klar, wobei das, glaube ich, heute weniger oft vorkommt als früher. Ich kann mich erinnern, ich habe jetzt auch in Deutschland in Österreich mit Thomas Dorfer und mit Theresa Palmetshofer mal gesprochen. Die sagen beide, also wer sich über den Fachkräftemangel beschwert und nicht ausbildet, ist halt Themenverfehlung.
Ja, genau. Auf jeden Fall.
Also dann da auch proaktiv zu sagen, hey, wir bilden aus, ist auf jeden Fall mal ein Weg, glaube ich, dagegen anzukämpfen.
Ist auch wichtig, ja.
Also das Gefühl, ist das Konzept jetzt, diese Nicke-Küche bei euch im Nick hinein, ist das was bei den jungen Neu-Azubis irgendwie besonders spannend ist? Also ist das was bei den Jungen gerne gelernt werden möchte? Weil es ist ja doch was Spezielles auch.
Ja, sehr komplex tatsächlich. Deswegen nehmen wir auch tatsächlich erst Azubis, die im zweiten oder dritten Lehrjahr sind.
Ah, okay.
Genau, also die durchlaufen die klassischen Stationen, Frühstück, Bankett, à la carte Restaurant, also das Hauptrestaurant, All-Day Dining, dann auch quasi ein bisschen Amenities, Küchenwirtschaft nennen wir das, was so Amenities angeht, etc. Patisserie, okay. Und dann kommen sie erst so ein bisschen in die größeren oder schnelllebigeren à la carte Outlets.
Ja.
Und auch dann das Herlin, da ist meistens so eine kleine Auswahl, beziehungsweise die Azubis können sich auch den Versetzungsplan selber schreiben. Anhand dann quasi von den Schulblöcken. Es wird natürlich dann abgestimmt, aber prinzipiell können sie den groben Plan erstmal selber machen. Und wie sie den, ob er dann so perfekt ist, dass er abgesegnet wird, ist dann ihre Arbeit.
Ja, klar, klar. Wie viel Kuverts schickt ihr noch aus pro Tag?
Also
17 Köchen.
Natürlich haben wir so Donnerstag, Freitag, Samstag sind natürlich unsere stärksten Tage. Dann haben wir so, ich sag mal, zwischen 120 und 150 Kuverts.
Natürlich pro Tag.
Genau, also Doppelseating, wir haben ja nur abends offen. Zwei Belegungen und dann so Sonntag bis Mittwoch ist so, ja, diese klassische Auslastung, 60, 70,
okay. 80, je nachdem. Aber 120 Kuverts jetzt mit Doppelauslastung, also das heißt dann doch so plus minus 240 Portionen.
Ja.
Jetzt doch. Plus minus, ja, weil es ist ja viel Sharing-Prinzip.
Nee, also 65 pro Seating quasi.
Genau. Ah, okay.
65 Sitzplätze.
Genau. Pro Seating, okay.
Pro Seating und dann je nachdem, ob mal eine Gruppe da ist, eine größere oder welche Tage jetzt sind. Zum Beispiel in der Norga waren wir jetzt fast alle 5 Tage restlos ausgebucht.
Ah, okay, ja.
Das spielt auch nur eine gewisse Rolle. Wie voll ist die Stadt? Wir sind natürlich auch kein klassisches Sommerrestaurant. Wir haben keine Fenster, wir haben keine Terrasse. Deswegen ist bei uns ein bisschen ruhiger im Vergleich zum Winter. Versuchen das aber gut aufzufangen und haben auch viele Stammgäste. Deswegen merkt man das nicht ganz so. Mhm. Aber ja, wir haben halt, bei uns kannst du nicht irgendwie in den Sonnenuntergang genießen.
Ich finde es immer ganz ganz spannend, so in Ländern zum Beispiel wie Österreich, auch in der Schweiz, wo ich lang gelebt habe, ist so dieses Fisch- und Meeresfrüchte-Essen voll mit Sommerfeeling verbunden. Was ich immer ein bisschen seltsam gefunden habe, weil jetzt rein saisonal betrachtet gibt es ja viele Fische und Meeresfrüchte, die gerade im Winter halt komplett in der Blütezeit stehen. Und viele Küchentraditionen, gerade in Frankreich und so, zelebrieren ja auch dieses jodige Meeresfischessen in den Wintermonaten. Ja. Genau, also gibt es ja auch in Frankreich, gab es ja lange dieses, ich glaube sogar ein königliches Dekret, dass Austern nur in den Monaten mit R, also in den Wintermonaten gegessen werden sollten, Kühlkette und so, das bleibt halt in den Traditionen haften. Hast du auch das Gefühl, dass, wie ist das in Hamburg bei euch, dass der Appetit auf Fisch im Winter mehr ist oder liegt es jetzt einfach daran, dass ihr eher als Winterlocation fensterlos konzipiert seid?
Ich glaube, das nimmt sich das ganze Jahr über nicht wirklich was bei uns. Allerdings kann ich diese, ich sag mal, romantische Vorstellung, man sitzt da schön auf der Terrasse, bekommt da irgendwie einen tollen Topf Vongole oder gegrillte Kaisergranaten, dann ist das natürlich schon so ein bisschen wie Urlaubsfeeling. Allerdings merken wir bei uns nicht so wirklich den Sommer-Winter-Unterschied, was das Konsumverhalten angeht.
Okay, also da wird jetzt nicht mehr...
Wird jetzt nicht mehr oder weniger ausgegeben, jetzt nicht mehr oder weniger Fisch oder auf Fleisch geachtet, nicht anders ernährt, außer vielleicht ein bisschen Dry January, aber...
Ja, Dry January habe ich schon das Gefühl, das wird immer stärker, ne?
Ja, tatsächlich, über die letzten Jahre ein bisschen stärker geworden. Aber wir haben zum Glück auch noch Gäste, die normal konsumieren.
Also ich habe das Gefühl, also ich kenne es ist immer öfters bei mir, so im Freundes- und im Bekanntenkreis, also du musst schon Glück haben, dass im Januar wer mit dir dabei ist, eine Flasche Wein zu bestellen. Merkt ihr das eigentlich so am Weinkonsum?
Wir haben eine relativ große und spannende Weinkarte, deswegen kommen auch viele Gäste auch zum Weintrinken und Essen zu uns, wo jetzt auch mal sicherlich mal ein Abend dabei ist, bei dem es nicht nur hundertprozentig um Essen geht, sondern auch vielmehr, ich will gerne 2-3 Flaschen Wein trinken, weil der Weinkeller toll ist und auch tolle Raritäten bietet und dann halt einfach nur ein bisschen Sushi dazu. Oder also relativ gering eigentlich, aber es gibt Gäste, die handhaben das so und sind wir auch glücklich drüber.
Ja. Viel Weißwein, der mit konsumiert wird. Ich finde ja mittlerweile so mit asiatischen Aromen oder sagen wir auch die japanische Küche, finde ich, wo teilweise auch was Frittiertes oder sowas dabei ist. Ganz egal. Es gibt ja auch gewisse rote Weine, die irgendwie Spaß machen können. Ja. Aber wie sind das eigentlich, also bei euch, ist es so weißlastig, wie ich es mir klischeehaft vorstelle? Oder
ich würde schon eher, also ich finde, viele Gäste sind offen, auch für Rotwein-Kombinationen, so Kombination Rotwein-Fisch, das, was ja eigentlich früher immer hieß, geht nicht, geht allerdings überall, finde ich.
Ich finde das super spannend.
Man muss offen dafür sein. Was mich aber ein bisschen spannender finde, ist, dass die Gäste mehr offen für Sake werden. Wir haben eine relativ große Sake-Auswahl.
Ah, cool.
Und die sich damit noch auch spannend beschäftigen, ehrlich gesagt, auch privat. Ist sehr, sehr schön anzusehen.
Also Sake immer mehr im Kommen?
Im Kommen, der Trend geht da, glaube ich, hin, ja. Weil es halt mal was anderes ist.
Ja. Aber eben so gewisse Rotweinsachen auch. Weißt du, was da irgendwie rotweintechnisch besonders gut läuft bei euch? Ich kann mich erinnern, ich habe jetzt mal vor kurzem wirklich einen super Beaujolais zum Sushi bekommen, was ich sehr spannend fand. Ja, ich weiß nicht, weißt du da was? Ich weiß jetzt nicht genau.
Ich bin ganz im Thema drin. Allerdings kann ich sagen, wir verkaufen auch viel Napa Valley.
Okay.
Genau. Ist ja jetzt nicht wirklich so derbe. Kann auch ein bisschen leichter sein. Da geht auch so. Aber ja, Rotwein geht auch bei uns viel.
Spannend. Ja gut, ihr habt ja auch ein bisschen, wir sprechen jetzt da die ganze Zeit über Fisch, aber Fleisch ist ja doch auch ein bisschen ein Thema,
oder? Auf jeden Fall. Ich glaube, Japan steht einfach für Wagyu-Fleisch. Deswegen haben wir auch aus Kagoshima A5-Qualität. Wird auch nie von der Karte verschwinden, tatsächlich. Mal hier und da in der anderen Form. Allerdings ist das so ein gesetztes Ding, was auf jeden Fall da sein muss.
Ist natürlich auch so wieder dieses trendige Antithesen-Ding. Veggie, pipapo, ja, aber die Leute, glaube ich, geben einfach oder denken sich, wenn wir jetzt mal Fleisch essen, ja, dann lass gleich mal ordentlich krachen, dann Gutes. Also weniger, aber halt dann.
Genau, Gutes, das, was ich schon gesagt habe. Und sie probieren gerne. Also, wie oft isst man Wagyu, wenn man irgendwie privat unterwegs ist oder so? Und ich glaube, wenn man mal die Möglichkeit hat, eine gute Qualität zu bekommen, gibt es, finde ich, zu selten. Und deswegen kommen auch die Gäste zu uns und wollen das auch gerne mal probieren. Mal ausprobieren, ja.
Was läuft denn da besonders gut? Ich habe jetzt die Karte nicht mehr vor mir. Was?
Wagyu, wir haben tatsächlich eigentlich ein ganz cooles Gimmick. Wir haben so ein klassisches Ishiyaki. Ist quasi so ein heißer Stein, auf den du selber grillst. Mhm. Ich glaube, das ist so auch, wo der Trend hingeht, dass du kannst es sharen am Tisch, wenn du zu dritt, zu viert bist. Und die Gäste haben so eine gewisse Interaktion, haben Spaß miteinander, unterhalten sich. Und ich glaube, das ist auch da, wo wir hinwollen.
Ist das Sharing überhaupt so? Wird das mehr?
Ja, doch. Dieses, also wir verkaufen ja sehr, sehr viel Sharing, muss man sagen. Liegt natürlich auch an Matthias, unserem Restaurantleiter, ist ja Maître of the Year bei euch geworden.
Ja, ja, genau. So,
ja. Der das mit seinem Team super hinkriegt und auch die Gäste davon zu überzeugt. Jetzt nicht, dass wir haben natürlich ein klassisches 5- oder 7-Gang-Menü, was so, ich sag mal, das Best-of-Nicky-Nine zeigt, wenn man so das erste Mal oder das zweite Mal vielleicht bei uns ist oder auch mal einen romantischen Abend haben will. Allerdings ist zu Sharing dieser, ja, dieses Heimat-Feeling irgendwie. Du fühlst dich gleich irgendwie im Wohnzimmer, du teilst mit deinen Freunden oder auch mal Geschäftspartnern, mit der Familie. Und ich glaube, diese Kombination macht das ganz gut, tatsächlich.
Ja, spannend, ja. Ich habe jetzt, also was ja immer mehr auch gerade von fischaffinen Köchen erzählt und entdeckt wird, ist ja dieses Thema Fish Dry Aging.
Ja.
Ist das bei euch irgendwie auch Thema?
Auch ein Thema tatsächlich, probieren wir uns auch immer mal wieder. Allerdings halt, wie schon vorhin erwähnt, die Kapazität und der Durchlauf, der bei uns herrscht, kann man das ein bisschen schwierig.
Du brauchst Räume dafür, genau. du brauchst riesen Ressourcen eigentlich dafür.
Leute sind, geht dann noch tatsächlich, weil das wird ja in den allgemeinen Arbeitsablauf mit einfließen irgendwann. Allerdings brauchst du auch die Kapazität. Und wir sind halt natürlich ein Haus, das schon Geschichte hat und wir können nicht überall Wände einreißen, nur weil wir ein bisschen Platz brauchen. Deswegen müssen wir logistisch immer gut arbeiten und auch gucken, dass die Sachen am besten, wenn sie kommen, direkt verarbeitet werden und auch so wirklich on point arbeiten. Deswegen ist ein Thema für uns, haben wir uns auch schon mit beschäftigt, ob es irgendwann umgesetzt wird, ist, bleibt spannend.
Ja, ja. Sprechen wir noch ein bisschen vielleicht über deinen Werdegang. Du hast ja im Gutshaus Stolpe, glaube ich, damals einen Michelin-Stern gekocht.
Genau.
Ich glaube, bist dann direkt von dort ins Nick hinein, richtig?
Tatsächlich, ja.
Okay.
Genau, also ich habe meine vorherige Station war es Gutshaus Stolpe, habe da den Stern verteidigt. Ja, und dann kam...
Das ist Mecklenburg-Vorpommern, oder?
Genau, richtig, kurz vor Usedom.
Okay.
Und da kam quasi, ja, während der Bekanntgabe so ein bisschen das Angebot. Und der Abschied stand schon so leicht im Zeichen, war halt auch noch nicht final. Deswegen hat man sich da ein bisschen bedeckt gehalten, aber ja.
Ja, ich weiß jetzt gar nicht, was ist denn, da spricht jetzt der österreichische Leier ein bisschen aus mir raus, was ist denn die Sternedichte in Mecklenburg-Vorpommern? Warst du da einer der wenigen Sternebetriebe?
Tatsächlich, in Mecklenburg-Vorpommern gab es nur damals 7 oder 8 tatsächlich.
Okay, also Sterne auch, insgesamt.
Sterne insgesamt, auch keinen Zwei-Sterner, sondern nur,
krass, okay, ja.
nur ein Sterner. Heiligendamm zum Beispiel mit Friedrich Franz oder der Butt mit André Münch, das waren so die, ja, mit denen wir uns eingereiht haben.
Wir machen nochmal eine kurze Werbeentschaltung für unseren Partner Bora. Stellt euch eine Küche vor, die mehr ist als nur ein Ort zum Kochen. Eine Küche zum Lachen und Essen für gemeinsame Erinnerungen. Der Kücheneinbaugerätehersteller Bora verwandelt Küchen zu echten Lebensräumen mit innovativen Kücheneinbaugeräten, die das Kochen vereinfachen und eine gesündere Lebensweise ermöglichen. Die revolutionären Kochfeldabzugssysteme saugen Dampf effektiv nach unten ab und schaffen Raum für gemeinsame Genussmomente. Bora. More than cooking. Und jetzt geht's zurück zu unserem Podcast mit Kai Weigand. Ich habe jetzt gerade ein spannendes Gespräch gehabt mit einem deiner Kollegen, Küchenkollegen. Unser der Coverheld der kommenden Ausgabe. Und ich verrate jetzt noch nicht, wer es ist. wo wir ein bisschen noch dieses Thema angeschnitten haben, Marktsättigung von Sterne-Restaurants in Deutschland. Ja? Hochemotionales Thema, schwieriges Thema.
Auf jeden Fall, ja.
Gibt's, also wenn ich jetzt so höre, ja, wenn du sagst, Mecklenburg-Vorpommern ist ja wirklich, da merkt man, es gibt echt Gegenden, wo einfach wenig Sterne auch unterwegs sind.
Ja? Doch, tatsächlich. Ich kann das Thema verstehen. Ich kann allerdings auch die andere Seite verstehen, wenn man darauf hinarbeitet, will man ja effektiv belohnt werden. Ob es jetzt immer gerechtfertigt ist, das sei dem Michelin überlassen. Ja, klar. Aber ja, es im Vergleich zu oder im Vergleich zu früher, wenn man jetzt so, als ich bei Tim damals gearbeitet habe, 2013, das war ja schon 11 Jahre her, da wurden die Sterne nicht ganz so leicht vergeben wie heutzutage vielleicht. Ob das jetzt negativ unbedingt sein muss, ist jetzt, oder negativ behaftet sein muss, ist ein anderes Thema. Da müssen auch andere Leute entscheiden. Ich ziehe dann nur so den Vergleich, wie man hat ja früher immer so gerne spekuliert, wenn es so 2-3 Wochen vor der Verleihung war, wer kriegt jetzt einen und wer kriegt keinen und wer wird aufgewertet, wer wird eventuell abgewertet. Und ich glaube, die Spannung ging etwas ein bisschen verloren.
Es gibt auch Gegenden, in denen die Sternedichte tatsächlich nicht so groß ist. Trotzdem gibt es auch Stimmen, die sagen, Deutschland hat einfach zu viele Sterne-Restaurants.
Auf jeden Fall. Also ich kann das verstehen, die Meinungen. Andererseits, wenn man darauf hinarbeitet und sich das wirklich auch tagtäglich hart erarbeitet, mit einem Team, das dahinter steht und sich dafür auch fast, ja, ich will aufopfern sagen quasi, wäre auch es vermessen, es nicht zu geben. Allerdings auch im Vergleich jetzt so mit vor 10 Jahren, als ich bei Tim gearbeitet habe, und man hat halt jedes Jahr irgendwie darauf hingearbeitet und darauf hin geeifert. Und auch so ein bisschen immer verglichen, wo steht man, wer bekommt einen neuen, wer wird aufgewertet, wer wird eventuell abgewertet. Ist, wenn man das vergleicht mit den Jahren damals, wird es oder ist es heutzutage ein bisschen einfacher. Also es kommt zumindest so vor, ob es am Ende tatsächlich einfacher ist, wage ich zu bezweifeln ein bisschen. Aber am Ende muss es der Michelin entscheiden, ob das vielleicht... Ist es auch irgendwie eine Strategie, die sie ausrollen, um auch Sterne-Restaurants, ich sag mal, zu etablieren in der Gesellschaft? Weil es gibt ja viele, oder den Ruf zumindest, nee, ein Sterne-Restaurant muss steif sein, man muss da mit Anzug und Krawatte hingehen. Vielleicht wollen sie auch in dem Sinne ein bisschen da diesen Ruf loswerden und aufräumen.
Ja, also ich finde, das ist halt eine unglaublich spannende Diskussion, ja, weil man kann es ja auch positiv sehen. Ja, man kann ja auch sagen, hey, Michelin, irgendwie cool, du stärkst Deutschland in seinem Image als Kulinarik-Destination. Ja. Ja. Aber natürlich kann man dann auch sich fragen, ja, aber wird einem der Stern heute nachgeschmissen jetzt oder nicht? Ja, das ist jetzt extrem formuliert.
Ja, auf jeden Fall, ja. Ich glaube nicht. Ich glaube, sie überlegen sich schon, dass... Gut genug.
Das schneiden wir absichtlich nicht weg. Okay. Feueralarm im Hotel 4 Jahreszeiten.
Nee, hier kam gerade nochmal das Housekeeping rein. Passiert auch mal bei uns tatsächlich.
Ja? Ja. Passiert in den besten Häusern.
Passiert auch in besten Häusern. Sorry, wo waren wir da gerade nochmal?
Das ist natürlich eine extreme Formulierung.
Auf jeden Fall extrem formuliert. Ich glaube, sie machen sich da schon auch viele Gedanken. Aber ich glaube auch, dass sie so ein bisschen die Vielfalt stärken wollen in der Gastronomie. Früher war das ja sehr klassisch französisch angehaucht. Und jetzt, glaube ich, geben sie auch vielen neuen Konzepten, die es auch sicherlich verdient haben. Mhm. Auch kriegen sie auch ein oder zwei Sterne oder werden ausgezeichnet mit einem grünen Stern oder gibt ja jetzt auch Young Chef Award und etc.
Ja.
Ist, glaube ich, eine gute Plattform, um sich zu präsentieren auf jeden Fall.
Ich finde halt so, dass den Vergleich zum französischen Diskurs, Mediendiskurs, ganz interessant. Ich weiß nicht, also in Frankreich sehe ich eigentlich niemanden sagen, hey, Michelin, zeichne nicht so viele Betriebe aus. Die sind irgendwie...
Bei denen geht's...
Stolz auf ihre Sterne. So. Ich weiß nicht, ist das so ein typisch deutsches Ding, zu sagen auch...
Nicht ein deutsches Ding, aber ich glaube, die Kulinarik hat in Deutschland einen anderen Stellenwert als in Österreich, in der Schweiz, in Frankreich, in Italien. Da geben die Leute viel lieber Geld für gutes beziehungsweise auch sehr gutes Essen oder auch sehr teures Essen aus. Bei uns ist eher so, wir gucken lieber aufs Auto, wir gucken lieber, dass der Garten schön ist. Also ich glaube, du weißt, was ich meine. Und ich glaube, da könnte sich die deutsche Gesellschaft ein bisschen verbessern, sagen wir so. Um es diplomatisch auszudrücken.
Ja, und gerade da könnte man jetzt aber auch wieder sagen, ja, vielleicht leistet da der Guide Michelin schon ein bisschen seinen Beitrag, indem er die Sterne-Gastronomie vor den Vorhang holt.
So ein bisschen Vorreiterstellung einnehmen, weil ich glaube, es gibt natürlich viele Restaurantführer, die auch auf jeden Fall ihren Platz verdient haben. Allerdings glaube ich immer noch, dass Michelin auf 1 ist, weil jeder guckt irgendwie in gewisser Weise rein, auch wenn man selber in den Urlaub fährt, orientiert man sich, man hat die App auf dem Handy. Es gibt auch heutzutage so viele Möglichkeiten und ich glaube, da sind sie immer noch unangefochten Nummer 1 tatsächlich.
Ja gut, in Deutschland mit dem ganzen Gourmillot-Drama hat sich die Frage jetzt sowieso von alleine erledigt, ja?
Ja, auf jeden Fall, doch. Leider, muss man sagen.
Kai, so ein bisschen Zukunftsausblick. Was gibt's Pläne für die Zukunft? Ich weiß nicht, gibt's Ziele, gibt's große Visionen?
Gibt's immer mal wieder. Es gibt jetzt nicht so einen klassischen 5-Jahres-Plan, den man in irgendeinem Vorstellungsgespräch sagen muss oder vortragen muss. Ich bin da immer sehr.
In Krisenzeiten wie diesen auch sehr schwierig, glaube ich, 5 Jahre im Vornherein zu planen, oder? Ich glaube, die letzten 5 Jahre haben gezeigt, dass das unmöglich ist.
Genau, richtig. Dann kommt mal wieder sowas dazwischen. Früher war auf jeden Fall immer so ein Traum Selbstständigkeit. Das hat so ein bisschen, Corona hat das ein bisschen ausradiert. Diese Wunschvorstellung. Es war immer auch so ein Ziel, mal einen Stern zu erkochen. Ist auch so von der Bucketlist gestrichen. Deswegen, ich habe da jetzt noch keine konkreten Themen, die ich irgendwie erreichen will oder Ziele. Deswegen, ich bin hier zufrieden. Ich mag die Stadt, die Leute. Von daher, ich kann mir auch vorstellen, hier länger noch zu bleiben auf jeden Fall. Doch.
Okay, also du bist auf jeden Fall noch, du bleibst dem Jahreszeiten.
No, ich habe den Zenit hier im Haus noch nicht erreicht, sagen wir so.
Ah.
Ja.
Das klingt jetzt aber wieder spannend.
Darf man nicht zu viel verraten, nein. Um Gottes Willen, da gibt es, wie gesagt, also wir sind jetzt im 6. beziehungsweise im 7. Jahr, deswegen, da ist noch viel Potenzial, noch viel Luft nach oben auch, was auch die Küche angeht. Und ich glaube, sich da stetig weiter zu entwickeln, kann man auch als gewisses Ziel sehen.
Es bleibt spannend auf jeden Fall.
Auf jeden Fall, ja.
Cool. Lieber Kai, ich danke dir ganz herzlich, dass du dir die Zeit heute genommen hast und uns ein bisschen in die Küche des Nick hinein entführt hast, uns ein bisschen erzählt hast, einen Einblick gegeben hast, wie so in so einem mondänen Konzept in der Stadthotellerie, wie da die Lage ist. Ich finde, das ist eine sehr hoffnungsvolle und erstaunlich ein schönes Bild, was du gemalt hast. Man hat das Gefühl, es gibt wirklich auch Betriebe, denen es trotz aller Krisen gut geht, die rundlaufen. Ja?
Doch, natürlich. Wir haben auch unsere Wehwehchen, aber die sind zum Glück nicht so groß.
Im nächsten Podcast sprechen wir dann eine Stunde lang über die Wehwehchen.
Sehr gut. Ja? So. Vielen Dank für die Einladung.
Ich danke und wir sagen bis ganz bald und bis zur nächsten Folge Rolling Pin Talks. Macht's gut.